Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Morgen. Tja, wer hätte das gedacht, dass nach mehr als 1,5 Jahren die Pandemie wieder zurück ist und zwar stärker als je zuvor. Die Infektionszahlen, die schießen durch die Decke. Die Zahl der Toten nimmt ebenso massiv zu wie die Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten. Und das, obwohl seit Monaten ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Kanzlerin Merkel nannte die Lage dramatisch. RKI-Chef Wieler wandte sich mit einem fast verzweifelten Appell an die Bevölkerung. Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt, meinte er in der vergangenen Woche. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der Bundestag nach einer heftigen Debatte mit den Stimmen der Ampelparteien eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die das Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite markiert, was aber nach Meinung der Union den Handlungsspielraum der Länder auf gefährliche Weise einschränkt. Das aber immer noch erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens ermöglicht. Abstand, Maske, Homeoffice-Pflicht, 3G im Nah- und Fernverkehr, 2G im Freizeitbereich. Das heißt, Ungeimpfte kommen auch mit einem Test nicht mehr ins Restaurant zum Beispiel. Am Arbeitsplatz müssen sich alle Ungeimpften täglich testen lassen. In den Pflegeeinrichtungen gilt 2G plus Test. Sachsen hat bereits Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt und verschärft. Und Kanzlerin Merkel hat sich mit den Ministerpräsidenten der Länder darauf verständigt, dass bestimmte Maßnahmen greifen, wenn gewisse Grenzwerte bei der Belegung der Krankenhäuser überschritten werden. Ein Blick nach Österreich aber zeigt, was vielleicht noch drohen könnte. Ein Lockdown nämlich für das ganze Land und zwar für alle, für geimpfte, genesene und ungeimpfte Menschen. Hier in Österreich arbeitet man auch an dem Plan, eine Impfpflicht für alle einzuführen. Auch Thema der Diskussion hier in Deutschland. Hierzulande betreffen die Einschränkungen bisher aber vor allem Menschen ohne Impfschutz. Ist das folgerichtig? Alternativlos oder reißt das in der Gesellschaft nur noch tiefere Gräben auf? Lockdown für Ungeimpfte, nötig oder spalterisch? Das ist das Thema hier bei Kontrovers heute früh an diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Als erstes möchte ich Ihnen wie immer unsere Gäste vorstellen. Das ist zum einen Maria Klein-Schmeink von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist direkt gewählte Abgeordnete, Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Bundestags und gesundheitspolitische Expertin ihrer Fraktion. Sie ist uns aus Münster, aus ihrem Wahlkreis, zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Klein-Schmeink.
Guten Morgen.
Dann haben wir in unserer Runde gerade eben hineinbringen können über unsere Leitung Michael Theurer von der FDP. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Schönen guten Tag, Herr Theurer.
Ja, guten Morgen, Herr Heckmann.
Ja, schön, dass Sie dabei sind, Herr Theurer. Und dann last but not least Nina Waken von der CDU. Sie ist auch Mitglied des Deutschen Bundestags. In der letzten Legislaturperiode war sie Obfrau im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie. Sie ist uns aus Tauberbischofsheim zugeschaltet. Frau Waken, herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Heute früh waren unsere Anrufbeantworter bereits geschaltet und da hat uns eine Menge Anrufe erreicht. Hören wir mal rein.
Mein Name ist Detlef Schuchardt, ich wohne in Isselburg. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, werden total diskriminiert. Sie werden als Querdenker, Virenschleuderer und Ähnliches bezeichnet.
Ich bin der Ansicht, Lindemann aus Berlin, dass Ungeimpfte angemessen an den Krankenhauskosten beteiligt werden sollen.
Mein Name ist Gudrun Henne, ich lebe in Berlin. Es wird ein Narrativ erzeugt, das sich gegen eine Bevölkerungsgruppe richtet, die als sozusagen schuldige Verantwortliche für die Situation jetzt zu etwas gezwungen wird, was aus rein menschenrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Also eine Impfpflicht ist ein Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit und das kann ich nicht staatlich durchsetzen.
Ja, einen schönen guten Tag, Andreas Wittmann hier aus Hadamarm. Ich meine, diese Zweiteilung geht in erster Linie von denjenigen aus, bei denen medizinisch nichts gegen eine Impfung spricht, die es aber dennoch nicht tun.
Guten Morgen, mein Name ist Vogel aus Dresden. Ich empfinde die Maßnahmen, die die Bundesregierung, vor allen Dingen auch die sächsische Staatsregierung jetzt zur Eindämmung der Pandemie getroffen hat, für Geimpfte, vor allen Dingen als Zumutung. Die Geimpften haben ja nachweislich auch im Freistaat Sachsen die geringste Inzidenz und dass wir jetzt alle mit bluten müssen, das halte ich für eine Zumutung.
Barbara Panten aus Nürnberg, anstatt den Menschen, was vielleicht ja auch schon funktioniert hat oder mal punktuell funktioniert, mit kleinen Belohnungen Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen, könnte man mal die Strategie fahren, alle Menschen, die sich bisher geimpft haben, finanziell zu entschädigen. Ich bin mir sicher, die Deutsche Neidgesellschaft kriegt es gebacken, dann zum Impfen zu stürzen und doch nochmal zu gucken, ob man da nicht ein bisschen was abgreifen kann.
Also ein sehr gemischtes Meinungsbild unter unseren Hörerinnen und Hörern. Lockdown für Ungeimpfte nötig oder spalterisch? Darüber diskutieren wir heute hier im Deutschlandfunk in Kontrovers. Rufen Sie gerne weiter an. Tja, wir stecken ja mitten in der vierten Welle. Das wissen wir alle. Und die droht massiver zu werden als alle zuvor. Hat die Politik es verbockt? Bund, Länder und Kommunen, alle Parteien miteinander vielleicht auch ein bisschen? Michael Theurer von der FDP.
Naja, also niemand hat die Ministerpräsidenten und auch die Bundesregierung gehindert, die vergangenen 7,5 Wochen seit der Bundestagswahl zu handeln. Also diese Tatenlosigkeit darf tatsächlich nicht unter den Teppich gekehrt werden. Aber der Blick zurück, der hilft ja nichts. Wir müssen nach vorne gucken, was zu tun ist. Ist seit langem bekannt, impfen, boostern und testen. Und es war ein fataler Fehler, die Bürgertests abzuschaffen. Wir haben immer davor gewarnt, wenn weniger getestet wird, werden die Infektionen später entdeckt und können schlechter durchbrochen werden. Israel macht das gerade vor. Die haben die Inzidenz auf 33 gedrückt. Die haben eine ähnliche Impfquote wie wir, aber sie haben vor allen Dingen jetzt strategisch Tests eingesetzt. Und wir müssen jetzt alle Register ziehen, um insbesondere die Impfbereitschaft nach oben zu bekommen, aber gleichzeitig auch testen. Auch Geimpfte müssen nach meinem Dafürhalten sich häufiger testen lassen. Ich mache das regelmäßig.
Über das, was gefordert ist jetzt in dieser Situation und in den nächsten Wochen und Monaten, werden wir noch intensiv diskutieren, Herr Theurer, in den nächsten Minuten, in den nächsten anderthalb Stunden. Und trotzdem möchte ich auch an Frau Klein-Schmeink von Bündnis 90 die Grünen die Frage richten. Hat es die Politik verbockt?
Also wenn wir von Stand heute schauen und wenn wir die Überbelegung der Intensivstationen sehen, die hohen Inzidenzzahlen, dann muss man sagen, dass das staatliche Handeln auf allen Ebenen zu spät gekommen ist. Das würde ich schon so sagen. Gleichzeitig ist es so, dass die Instrumente zu handeln ja eigentlich zur Verfügung standen und dies leider nicht geschehen ist. Und nach vorne hin werden wir jetzt schauen müssen, wie können wir eine noch schlimmere Situation abwenden? Wie schaffen wir es tatsächlich, den Anstieg der Inzidenzen so zu brechen, dass wir sicherstellen können, dass die Krankenhäuser mit der Situation fertig werden können? Und das heißt, dass wir wirklich sehr unverzüglich handeln müssen.
Und die Situation ist ja schon sehr, die Situation ist ja schon sehr, sehr, sehr schwierig in den Krankenhäusern. Regional jedenfalls. Wir hatten heute früh ein Interview mit dem Chef der Kassenärzte in Sachsen, der sagte, dass wir schon in einer Situation kurz vor der Triage, dass man sich dort darauf vorbereitet, in den Krankenhäusern auf eine Triage-Situation. Ähnliches gilt in Österreich. Dort bereitet man sich ja eben auch auf solche Situationen vor. Nina Waken von der CDU, woran liegt es denn, dass die Politik in Anführungszeichen, die staatlichen Ebenen schon wieder so spät reagiert haben?
Ja, das ist schwierig zu sagen, woran es genau liegt. Ich glaube, wir haben im Sommer erlebt, dass die Lage sich sehr entspannt hat, haben die Freiheiten dann natürlich auch alle deutlich genossen, haben gemerkt, dass dann auch dort, wo es zwar 3G gab, es oft eben 0G gegeben hat durch das doch dann gut angelaufene Impfen, war man da vielleicht ein Stück weit nachlässig und man hat es eben nicht geschafft, das, was eigentlich im Sommer schon klar war, was auch gesagt wurde, nämlich mit den Boostern zügig zu beginnen, tatsächlich auch umzusetzen. Die vulnerablen Gruppen, da hat man natürlich dann begonnen, aber man hätte viel schneller auch sagen müssen und es angehen müssen, dass alle sich dann eben impfen, deren Impfschutz 6 Monate her ist, dass alle dann mit den Boostern auch beginnen. Ich glaube, da gab es eben dann auch eine Diskrepanz zwischen dem, was auch Wissenschaft gesagt hat. Die STIKO hat es jetzt erst empfohlen, was Politik gefordert hat. Und ich glaube, da sehen wir dann auch den Unterschied zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, wo die Politik einfach sagt, es wird jetzt geboostert und die Wissenschaft sich dann erst später dem anschließt. Wir machen das oft andersrum.
Also die STIKO ist schuld.
Falsch ist. Nein, die STIKO ist nicht schuld. Wir kommen aber oft eben zu langsam mit dem dann in die Pötte, was tatsächlich angezeigt ist, weil wir eben lange auch auf Empfehlungen dann warten und es nicht schnell genug dann umgesetzt wird. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ohne zu sagen, die STIKO ist schuld, aber wir haben da einen anderen Ansatz als andere Länder. Und dass jetzt die Impfzentren abgebaut worden sind in vielen Bundesländern, hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass es jetzt schnell geht. Da steuert man jetzt auch dagegen. Das ist auch richtig.
Und der Bund hat ja die Finanzierung der ganzen Impfzentren ja dann ja auch eingestellt. Das ist ja nicht nur eine Landesentscheidung gewesen.
Naja, es war schon eine Landesentscheidung, die Impfzentren zu schließen, ganz klar.
Ja, wenn keine Gelder mehr fließen vom Bund, ist klar, ne? Das ist nicht ganz, das ist ja konsequent dann eigentlich dann auch. Frau Kainschmeink, was sagen Sie dazu?
Also ganz klar haben wir Versäumnisse bei der Impfkampagne. Wir hätten sehr viel schneller, viel deutlicher nachsteuern müssen, die Angebote in die Breite bringen müssen, in die Stadtteile. Das hatte sich ja eigentlich schon in der ersten Welle als sehr, sehr deutlich auch herausgestellt, dass wenn wir Angebote, vor dem Sommer war das ja so, in die Stadtteile bringen, dass dann auch Menschen erreicht werden können, die von sich aus den Weg sonst nicht gefunden hätten in die Impfzentren. Gleichzeitig gibt es ja und gab es die Verabredung aus dem August, wie man im Herbst verfahren wollte. Und da muss ich sagen, da war ich schon sehr, sehr entsetzt, wie langsam das vorangegangen ist, dass wir beispielsweise in Nordrhein-Westfalen erst am 8.11. die Entscheidung hatten, dass die Impfzentren wieder ausgebaut werden. Das ist natürlich ein richtiges Problem, weil wir jetzt nicht nachkommen. Wir schaffen es eben ohne, dass weitere Angebote geschaffen werden in der Breite, können die Arztpraxen es einfach gar nicht schaffen, alle diejenigen, deren Impfschutz 6 Monate ausgelaufen ist, nachzuimpfen.
Also das sind eine Menge,
muss dringend was passieren.
Da sind eine Menge Fehler gemacht worden. Vielleicht zu ergänzen wäre auch der Gesundheitsminister von der CDU, Frau Warken, Ihr Parteifreund, der ja recht frühzeitig das Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite quasi ausgerufen hat, dafür plädiert hat, dass es ausläuft. Da hat er sich jetzt mittlerweile korrigiert, auch explizit korrigiert. Das war offensichtlich aus seiner Sicht auch ein Fehler. Aber lassen Sie uns auch ein bisschen auf die FDP gucken, Herr Theurer.
Wenn dann auch mal den Fehler bald eingestehen
könnten.
Bitte wie? Es wäre schön, wenn dann die künftige Regierung den Fehler auch demnächst einsieht.
Ja, das werden wir mal sehen, ob das dazu kommt. Aber lassen Sie uns auch ein bisschen noch auf die FDP auch schauen, Herr Theurer. Ihr Vizechef Kubicki, der hat vor wenigen Wochen noch gesagt, wir brauchen ganz dringend einen Freedom Day. Und Ihre gesundheitspolitische Sprecherin Christine Aschenberg-Dugnus, die hat am 17. September noch auf Twitter geschrieben, Freedom Day, ich bin dafür. Das war am 17. September, Herr Theurer. Und im ZDF hat sie jetzt in der vergangenen Woche gesagt, sie sei davon ausgegangen, dass sich die Menschen in Scharen impfen und boostern lassen. Dabei, Herr Theurer, hat sich doch schon seit Monaten gezeigt, dass die Impfbereitschaft stagniert. Wie kann man denn dann zu so einer Aussage kommen?
Ja, die Kollegin Aschenberg-Dugnus hat sich dazu erklärt. Ich kann nur für mich sprechen und ich habe immer davor gewarnt. Ich habe ein Reiserückkehrmanagement ja wieder eingefordert im Sommer. Ich habe mehrere Initiativen ergriffen, dass die Impfkampagne bei uns nicht so lustlos ist. Also in Frankreich gibt es zum Beispiel ein Plakat mit einem jungen Pärchen, das sich küsst und das steht drunter, ja, Impfen hat erwünschte Nebenwirkungen. Wenn ich das vergleiche, also auch diese jugendgerechte Ansprache mit der etwas lieblos wirkenden Kampagne bei uns, dann glaube ich, wäre da mehr möglich gewesen. Und am fatalsten, und davor hat die FDP mit großer Kraft und Energie gewarnt, war es, die Bürgertests abzuschaffen. Denn Testen und Impfen sind zwei Seiten einer Medaille. Aber kurzum, die Infektionen, die jetzt in den Intensivstationen liegen, die sind vor 3 Wochen entstanden. Und seit der Bundestagswahl sind 7,5 Wochen vergangen. Es gab eine amtierende, jetzt geschäftsführende Bundesregierung. Es gibt Ministerpräsidenten, die jetzt erst dazu übergehen, auch drastische Maßnahmen in den Hotspots zu ergreifen. Und Fakt ist, die FDP hat immer davor gewarnt, dass eine Welle kommen kann, wenn nicht.
Moment, Herr Theurer, da muss ich wirklich einhaken. Ich zitiere Markus Buschmann, den parlamentarischen Geschäftsführer Ihrer Bundestagsfraktion. Der hat noch im Oktober, Herr Theurer, im Oktober gesagt, es droht keine systematische Überlastung des Gesundheitssystems. Ist das nicht unverantwortlich? Hat die FDP nicht damit gezeigt, dass sie komplett unfähig ist auf diesem Gebiet?
Also den Schuh lassen wir uns nicht anziehen, denn wir haben schon vor einem Jahr einen Gesetzesentwurf eingebracht, der sehr spezifisch regionale Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt hat. Und es ist doch die Frage, wer hat eigentlich die Ministerpräsidenten in Sachsen und Bayern, die ja am lautesten immer nach dem Bund rufen, daran gehindert, in den entsprechend betroffenen Landkreisen Gegenmaßnahmen zu ergreifen? Niemand. Und auch das jetzt maßgeblich von SPD, FDP und Grünen verabschiedete Gesetz, das der Bundesrat am Ende einstimmig angenommen hat, beinhaltet ja verschärfte Maßnahmen wie 3G, wie 2G, 3G am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn. Und wir sagen es nochmal ganz klar, wir wollen keinen generellen Lockdown, aber wir schließen spezielle Lockdowns in Hotspot-Bereichen nicht aus. Denn auch wir als FDP sind gegen die Überlastung der Intensivstationen.
Aus Dresden erreicht uns unser erster Hörer, das ist Herr Hertel. Schönen guten Morgen. Was ist Ihre Meinung? Lockdown für Ungeimpfte, nötig oder spalterisch? Das ist unser Titel.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin jetzt mal froh, dass ich durchgekommen bin.
Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich muss noch mal was Grundsätzliches loswerden zu dem Thema. Also unter dem Hashtag allesaufdemtisch.tv gibt es viele renommierte Wissenschaftler aus allen Bereichen, die andere, differenziertere Meinungen vertreten. Und diese Wissenschaftler hören eigentlich zu einem wissenschaftlichen Diskurs auch dazu. Und ich finde es völlig unerträglich, wie einseitig viele Sender über diese Pandemie berichten. Und also ich bin sehr enttäuscht. Ich war ein begeisterter Hörer von Deutschlandfunk, von MDR Kultur. Und diese einseitige Berichterstattung, also finde ich wirklich unerträglich.
Okay, also wir bemühen uns hier im Deutschlandfunk, ein breites Spektrum von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abzubilden, hier auch zu Wort kommen zu lassen. Wenn Sie das Programm verfolgen, dann sehen Sie das auch. Aber Sie haben eine Frage oder ein Statement zum Thema selbst?
Aber bestimmte Wissenschaftler kommen bei Ihnen gar nicht mehr vor. Renommierte Wissenschaftler, die nicht gerade unbedingt die Meinung vertreten, die uns ständig von der Bundesregierung verkündet wird. Und das enttäuscht mich sehr. Also das ist ja kaum noch auszuhalten. Was für eine Angstmacherei. Man muss sich mal überlegen, 80 ist der Durchschnitt der Corona-Toten und es hört sich so an, als ob wir alle betroffen sind. Das stimmt doch einfach nicht. Das ist kein Killer-Virus für jüngere Leute, Otto-Normalverbraucher. Das geben die Fakten her. Und diese Einseitigkeit, das hat Kindern Angst gemacht an meiner Schule. Es gibt so viele Kinder, die haben solche Ängste. Also diese Kollateralschäden sind viel, viel, viel größer. Und mir ist kein einziges Kind an meiner Schule bekannt, das durch Corona ernsthaft erkrankt ist. Und trotzdem wird jetzt hier von Kindern impflich gesprochen. Also das ist eine völlige Verzerrung der tatsächlichen Gefahr. Jeden Tag sterben 2700 Leute in Deutschland. Über 650 an Krebs. Mhm. Und also ist eine völlige Verzerrung der tatsächlichen Gefahr von Corona.
Sie sehen da keine so große Gefahr auf die Gesellschaft zukommen. Und wenn Sie sich die Situation in den Krankenhäusern anschauen.
Das ist eine Verzerrung dieser Gefahr von Corona.
Was sagen Sie dazu, wenn Sie hören, dass die Chefs der Kliniken in Sachsen, in Thüringen, auch im Süden von Bayern warnen, dass die Intensivstationen volllaufen und man demnächst sich auf Triage-Situationen vorbereitet?
Was sagen Sie dazu, dass Intensivbetten abgebaut wurden, 4.500 Intensivbetten, obwohl man das gewusst hat? Wieso macht man das? Wieso macht man das? Will man das provozieren? Wieso baut man Intensivbetten in dieser Pandemie ab?
Das liegt unter anderem auch daran, dass Pflegepersonal ihren Arbeitsplatz verlassen haben, auch aufgrund der Überlastung, der belastenden Situation in den letzten Monaten.
Ja, es wäre doch viel leichter gewesen, diese vielen Geldern, die wir jetzt für alle möglichen Maßnahmen ausgeben, dort hineinzustecken. Das wäre ein Bruchteil gewesen. Man müsste denen, deutlich besseres Gehalt geben. Und dann wärst du zu dieser Situation gar nicht gekommen. Das wäre doch der viel einfachere Weg, der logische Weg.
Ich möchte gerne Ihren Einwurf gerne noch in die Runde bringen, aber erst noch mal kurz zum Festhalten fürs Protokoll, Herr Hertel. Ich denke, dass Sie hier zu Wort kommen und wir hier in der Diskussion stellen, ist ein Zeichen dafür, dass wir hier eine breite Diskussion im Deutschlandfunk haben wollen. Ihr Anruf ist hochwillkommen, Herr Hertel. Frau Klein-Schmeink, vielleicht wollen Sie darauf reagieren. Angstmacherei, sehen Sie das auch so?
Also wer sich die Zahlen anguckt, und da bitte ich den Hörer auch wirklich mal hinzuschauen, wenn wir den Anstieg der Belegung auf den Intensivstationen sehen, wenn wir sehen, dass wir wöchentlich zu einem Anstieg von 21% auf den Stationen kommen, dann wissen wir, dass wir bald am Limit sind. Und zwar nicht nur in den Bundesländern, wo dieses jetzt eigentlich schon der Fall ist, die ja auch schon abverlegen müssen in andere Bundesländer, sondern das gilt dann auch bundesweit, weil wir können heute an den Inzidenzzahlen schon sehen, wie die Entwicklung sein wird. Und da finde ich doch nochmal, also wirklich den Appell, sich erstens entsprechend zu verhalten, ja, als Person, und auf der anderen Seite auch tatsächlich diese Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Weil wir sind in einer Situation, in der wir bisher noch nicht waren und wo man sagen muss, das kann man eigentlich niemandem zumuten. Das können wir nicht den Menschen, die dort arbeiten, zumuten.
Und
Sie haben ja zu Recht schon gerade gesagt, dass viele ihre Zeit, ihre, ja, Wochenarbeitszeit reduziert haben, weil sie nicht mehr können.
Und genau das hat hier Bernd Rasche getan, uns eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich zitiere: Ein solcher Lockdown wäre die Bankrotterklärung der Regierung und ihrer Impfpolitik. Selbst wenn dies in Österreich gilt, sie spaltet die Gesellschaft noch stärker. Die einzige Option ist eine massive Impfkampagne der deutschen Regierung auf allen Kanälen. Und Harald Thümig ist der Meinung, die Gesellschaft ist schon längst geteilt. Es wird Zeit, dass Corona-Leugnern, die sich nicht an gegebenen Richtlinien halten, klar ihre Grenzen in einer Demokratie aufgezeigt werden. Die Schäden, die sie aufgrund ihrer Handlungsweisen der Gesellschaft zufügen, sind nicht mehr zu tolerieren. Und ein Pascal schreibt uns eine WhatsApp, Zitat: Nötig und spalterisch sei ein solcher Lockdown für Ungeimpfte. Es gibt nun einmal Dinge in einer Demokratie, die einem Teil des Volkes nicht passt. Hat man die Mehrheit, um solch eine Maßnahme durchzusetzen und sie so zu gestalten, dass sie vom Verfassungsgericht besteht, dann ist das so. Das ist die Meinung von Pascal. Und aus Gochsheim, aus Franken, wenn ich das richtig sehe, hat uns Elke Bürger angerufen. Frau Bürger, schönen guten Tag. Ist das so richtig?
Ja, Gochsheim in Unterfranken.
Okay, alles klar. Herzlich willkommen.
Was ich dazu zu sagen habe, es ist alles gesagt. Es ist alles durchdiskutiert. In Deutschland diskutiert man sowieso alles zu Tode. Jeder konnte sich informieren. Alles. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich bin Solo-Selbstständiger. Und ich sehe dieses schon wieder auf mich zukommen, dass ich wieder geschlossen werde. Wie jetzt schon die Weihnachtsmärkte abgesetzt werden. Spaltung der Gesellschaft. Wir spalten uns, wir sind schon gespalten, wie der eben, der eine App geschrieben hat, schon gesagt hat. Wir sind 2/3 geimpft, 2/3 der Bevölkerung. Es gibt viele, die sich nicht impfen können, es gibt Kinder, die sich nicht impfen können. Aber dieser ganze Rest, der kann sich impfen. Und wir müssen uns mal angewöhnen, nicht in der Bratwurst hinter den Impfverweigern hinterherzulaufen, sondern das gibt eine Hohl- und auch eine Bringschuld. Aber die Bringschuld haben wir erledigt. Wir haben jetzt mittlerweile eine Hohlschuld. Und für mich wäre G2+ und Lockdown für Ungeimpfte. Ich weiß, ich hole mir jetzt viele Feinde, aber meine Existenz, viele Existenzen sind dahin. Es sterben die Menschen auf den Intensivstation. Ich habe ja eine Intensivschwester gehabt. Die können nicht mehr. Und wenn ich dieses Gedöns höre, Intensivbetten sind abgebaut. Ja, wenn das so weitergeht, dann können wir 10.000 Intensivbetten haben. Da funktioniert das doch nicht. Man soll sich doch mal mit allem befassen und nicht nur das, was man in seiner kleinen, süßen Blase sieht. Entschuldigung, aber ich bin sehr aufgebracht.
Ja, Frau Bürger, ich danke Ihnen für den Anruf. Bleiben Sie bitte am Apparat. Wir werden Ihren Punkt da gerne in die Runde einbringen. Nina Wagen von der CDU, vielleicht wollen Sie darauf reagieren.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, was Frau Bürger sagt, und ein Stück weit spricht es mir da auch aus der Seele. Es wurde jetzt da vorhin gesagt, wir müssen die Impfkampagne noch verstärken. Wir müssen werben, wir müssen positiv auf die einwirken, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da haben wir auch im Corona-Begleitgremium drüber geredet. Aber ein Stück weit ist auch irgendwann mal das Ende der Fahnenstange tatsächlich erreicht. Plakate, Herr Theurer, sind zwar schön und gut, und es mag vielleicht in Teilen unserer Impfkampagne auch etwas bieder gewesen sein, und Uschi Glas mag vielleicht auch nicht jeden Jugendlichen ansprechen als Impfpatin, das gebe ich alles zu, aber mittlerweile ist die Kampagne ja so breit aufgestellt mit so vielen prominenten Fürsprechern auf so vielen Kanälen, die Impfkampagne Möglichkeiten sind so niedrigschwellig zu erreichen. Ich kann mich im Stadion impfen lassen, beim Konzert, irgendwo in der Innenstadt, in Pop-up-Impfzentren. Also es ist wirklich einfach, sich impfen zu lassen. Die Datenlage, die Informationslage ist so breit. Also es kann jeder sich informieren, es kann jeder sich impfen lassen. Und deswegen ist auch meine Devise, weniger Rücksicht auf diejenigen, die sich ohne triftigen Grund nicht impfen lassen, sondern eben Rücksichtnahme auf die, die sich impfen lassen, die Rücksicht auf andere nehmen wollen und die dazu beitragen, dass die Pandemie auch eingedämmt wird.
Aber muss man nicht, Frau Waken, vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen, nach Wochen und Monaten der Diskussion, und Sie sagen selber, die Informationen sind alle da, dass sich ein wesentlicher Teil der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, das sind so 20%, wenn man die Jugendlichen und Kinder abzieht, sind es ja 30% insgesamt, aber die kann man dann insofern nicht zählen, aber 20% der erwachsenen Bevölkerung einfach sagt, nein, ich habe bestimmte Gründe, warum ich mich nicht impfen lassen möchte. Es ist meine Entscheidung, es gibt keine allgemeine Impfpflicht und ich möchte das nicht. Und muss man nicht mal an irgendeinem bestimmten Punkt vielleicht auch mal dazu kommen zu sagen, ja, das müssen wir einfach akzeptieren?
Dann kann man an den Punkt kommen und sagen, man akzeptiert es. Dann müssen aber diejenigen auch akzeptieren, wenn es dann bestimmte Dinge eben nicht mehr gibt, wenn man bei 2G-Veranstaltungen eben nicht mehr teilnehmen kann. Zum Beispiel. Also ich denke, das ist dann immer noch das mildere Mittel, als zu einer Impfpflicht oder einem Total-Lockdown zu kommen. Und man muss natürlich auch immer schauen, es gibt Leute, die vielleicht irgendwie so ein bisschen träge sind, die noch auf irgendwas warten. Es gibt welche, die ganz verhärtete Gegner sind. Es gibt diejenigen, die Falschbehauptungen streuen. Da gibt es ja eine ganz große Unterschiedlichkeit bei den Leuten, die sich nicht impfen lassen. Und da muss man sicherlich auch unterschiedlich drauf reagieren. Ich führe auch viele Gespräche mit Menschen, die sich nicht impfen lassen und dann fragen, warum soll ich denn überhaupt? Kannst du mir das mal erklären? Das ist sicherlich auch wichtig. Aber wenn ich mich dann aktiv entscheide, ich kann mich impfen lassen, ich will mich nicht impfen lassen, dann muss es eben auch dann die Konsequenzen geben. Und da braucht man dann sich drüber auch nicht zu beschweren.
Frau Kleinschmeink und Herr Theurer, wie sehen Sie das? Also ich würde die Frage gerne nochmal wiederholen. Muss man nicht einfach mal irgendwann mal zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass sich ein Teil der Bevölkerung einfach nicht impfen lassen möchte, aus den verschiedensten Gründen, auch weil es eine neue Technik ist, wo man noch nicht so genau weiß, welche langfristigen Folgen wird das möglicherweise haben, auch wenn alle Experten sagen, dass Folgen beim Impfen ja in den ersten Wochen auftreten und dann nicht mehr, die aber skeptisch sind, die dagegen sind. Und noch hinzugenommen vielleicht der Punkt, dass ja auch die geimpften Menschen in Deutschland und auch weltweit am Infektionsgeschehen, auch wenn im geringeren Maße, aber auch dazu beitragen, weil sich auch Geimpfte anstecken können und weitertragen können. Frau Kleinschmeink.
Ja, deshalb brauchen wir ja auch ein Maßnahmenbündel. Und ich glaube, wir haben mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchaus mächtige Hebel neu eingeführt. Die rechtssichere Anwendung von 2G und auch 2G+ werden ihre Auswirkungen haben, weil das natürlich bedeutet, dass gerade im Freizeitbereich beim Besuch einer Gastronomie und Ähnlichem dann diese Regeln gelten. Noch wirksamer, denke ich, wird die 3G-Regelung am Arbeitsplatz und im ÖPNV sein, weil sie natürlich dazu führt, dass Menschen sich sehr genau überlegen müssen, vor allen Dingen die, die vielleicht aus Bequemlichkeit gesagt haben, naja, ich werde schon nicht angesteckt, ich bin ein junger, gesunder Mensch, das wird schon gut gehen, die dann merken, dass es alltagspraktisch doch ganz schön viel Aufwand bedeutet, so bequem zu sein.
Also ist das ein Hebel, um Druck auszuüben auf die bisher...
Nein, das ist erstmal ein Hebel, um mehr Sicherheit zu schaffen. Das ist das Wichtige daran, aber er hat natürlich auch die Folge, jeder, der geimpft ist, zeigt seine Corona-Warn-App und dann ist das kein Problem beim Zutritt zum Arbeitsplatz und so weiter. Während wenn ich täglich den Testnachweis vorzeigen muss, ist das einfach ein zusätzlicher Aufwand, den ich treiben muss. Und das wird den einen oder anderen schon, denke ich, dazu bringen, nochmal nachzudenken und sich nicht einfach bequem auf andere zu verlassen. Aber was mir auch wichtig ist, Homeoffice als weiteres, wo wir die Kontakte wieder deutlich reduzieren können. Und ich kann nur immer sagen, das mit dem Impfen muss sehr viel besser werden. Es wird ja hier so getan, als wären wir flächendeckend die Testzentren und Stadtteilzentren Impfungen hätten, sondern in den Bundesländern ist das vermehrt gerade erst im Anfang November überhaupt angefangen. Deshalb kommt ja auch jetzt diese sehr, sehr schwierige Lage, in die uns Herr Spahn gebracht hat, mit der schlechten Bevorratung und auch noch gleichzeitig mit der schlechten Kommunikation darum, kommt wirklich zu einer Bremse gleich, weil jetzt nimmt es erst Fahrt auf, das hätte eher passieren müssen, und jetzt erleben wir gleichzeitig, dass in den Praxen die ausgebremst werden und so weiter. Also da muss richtig was passieren.
Ja. Herr Theurer, ich möchte Sie auch wieder mit ins Boot nehmen, aber ich möchte Ihnen eine Frage dazu schicken, wenn Sie gestatten. Den Ampelkoalitionären ins B, SPD, Grünen und FDP, denen schien ja das Wichtigste zu sein, dass das Konstrukt der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausläuft. Das hat den Regierungen von Bund und Ländern ja die Möglichkeit gegeben, über Verordnungen und ohne parlamentarische Beteiligung Einschränkungen von Grundrechten vorzunehmen. Herr Theurer, da hat sich ja auch die FDP sehr für stark gemacht. War das nicht ein Riesenfehler?
Absolut nicht, denn das bringt die Parlamente, Bundestag und Landtage zurück in die Verantwortung. Und es schafft auch ein Forum, um über die Fragen zu diskutieren, die ja Sie auch angesprochen haben. Müssen wir das zur Kenntnis nehmen, dass sich Menschen nicht impfen lassen? Zur Kenntnis müssen wir es nehmen, aber akzeptieren können wir es nicht. Denn ich habe gerade mit einem Chefarzt der Universitätsklinik gesprochen, hier einer Uniklinik in Bayern. Zwei Drittel der Intensivbetten sind mit Ungeimpften belegt. Es ist kaum eins mehr frei, auch nicht für Erkrankungen wie eine Hirnblutung oder ein Herzinfarkt.
Aber Herr Theurer, war das Signal nicht, dieses Konstrukt auslaufen zu lassen, das Signal an die Bevölkerung im Prinzip, die Pandemie ist vorbei?
Nein, natürlich nicht, denn die bisherige Regierung und Regierungsmehrheit hätte das alles in einzelgesetzliche Grundlagen überführen können und die Beteiligung der Parlamente, da spricht ja nichts dagegen. Wir haben im Übrigen mit dem jetzt verabschiedeten Infektionsschutzgesetz verschärfte Maßnahmen eingeführt, 3G in Bus und Bahn und am Arbeitsplatz. Und da nochmal auch zur Erläuterung, es wird niemand um einen Test gebeten oder der wird nicht eingefordert, um jemanden zu ärgern oder zu gängeln oder zur Impfung zu drängen, sondern wer nicht geimpft ist, der muss durch einen Test nachweisen, dass von ihm keine Infektionsgefahr ausgeht. Ich denke, das ist auch zumutbar, um die Infektionsketten zu erkennen und damit zu unterbrechen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir jetzt mal darüber sprechen sollten, was man jetzt tun kann. Denn der Blick zurück, der ist ja bitter.
Müssen wir auch machen. Man muss ja schauen, ob Fehler gemacht worden sind oder ob man die vielleicht möglicherweise korrigieren muss. Genau, Frau Wagen, was sagen Sie denn dazu?
Entschuldigung, Sie haben mich da immer abgebrochen, wenn ich das gesagt habe. Ich blicke noch mal zurück, als die Menschen sich impfen lassen wollten zu Beginn des Jahres, gab es nicht genügend Impfstoffe, auch durch Fehler der Regierung. Als es Impfstoffe gab, da wollten sich die Menschen nicht mehr impfen lassen, weil sie die Möglichkeit nicht mehr erkannt haben. Jetzt, wo sich Menschen wieder impfen lassen wollen, verbreitet Herr Spahn absolute Verunsicherung. Er muss diese Verunsicherungspolitik beenden. Es muss genügend BioNTech hierher geschafft werden. Und die Diskussion um Moderna war natürlich komplett falsch. Und dass er jetzt heute nicht zu der Gesundheitsministerkonferenz geht, ist natürlich ein Skandal. Ich erwarte von ihm, dass er sich da auch entschuldigt für diese Zickzack-Politik.
Nina Wagner, bitte dazu.
Wäre schön, wenn der Herr Theurer auch mal etwas
Frau Wagen dran, bitte.
Ich bin von den Anteilen hier jetzt nicht der Dominierende gewesen. Ja,
wir versuchen das gleichmäßig zu verteilen. Herr Theurer, wir reden am besten nicht gleichzeitig, sondern jetzt wäre mal Frau Wagen dran.
Sie haben mich da auch x-fach unterbrochen. Ich werde unterbrochen. Mir wird immer versucht, was Parteipolitisches zu unterstellen.
Nein, wir stellen Fragen.
Ich versuche, die zu beantworten.
Ja.
Und ich habe frühzeitig auf diese Probleme hingewiesen. Und ich sage deshalb nochmal, blicken wir mal nach Israel, die mit einer intelligenten Teststrategie jetzt erreicht haben, die Inzidenz auf 33 zu senken. Klare Kommunikation, klare Ansage, Impfen, ja. Testen, Booster, okay. Das ist das Gebot der Stunde.
Okay, Frau Wagen, bitte.
es wäre schön, wenn der Herr Theurer auch mal hinsichtlich eigener falscher Aussagen genauso Selbstreflexion an den Tag legen würde. Ich halte es für einen groben Fehler, die pandemische Lage jetzt auslaufen zu lassen. Zum einen, weil es ein falsches Signal an die Bevölkerung ist. Zum anderen, weil die Bundesländer natürlich weniger an Maßnahmen zur Verfügung haben. Da können Sie das jetzt noch so oft wiederholen. Es ist einfach so,
ja nicht.
Die Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel Sachsen ergreift oder Bayern ergreift, das machen die jetzt noch schnell, weil es eine Übergangsmöglichkeit gibt bis 15. Dezember, jetzt auch Ausgangssperren und so weiter zu verhängen. Das ist in Zukunft
ist
eben
nicht
mehr möglich. Das ist nicht mehr, nein, geht es eben nicht. Nein, geht es eben nicht, Herr Theurer. Und außerdem, die Verschärfungen, die jetzt noch ins Gesetz reingekommen sind, da haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Der erste Vorschlag, den sie auf den Tisch gelegt hatten, der war alles andere als hilfreich. Der war völlig unzureichend. Sie haben nachgebessert, auch Vorschläge unserer Fraktion aufgenommen. Sie haben hart gerungen innerhalb der neuen Regierungskoalitionen, um dann das auf den Tisch zu legen, was jetzt auf dem Tisch liegt. Es ist gut, dass nachgebessert worden ist. Das erkenne ich an. Aber sie tun sich da sehr, sehr schwer, weil sie eben immer noch in der Selbstfindungsphase sind. Sie würden am liebsten einen ganz anderen Weg beschreiten als FDP. Die anderen Koalitionäre sind vorsichtiger. Und ich hoffe mir mal, dass es in Zukunft dann sich so einpendelt, dass ich da zu einer vernünftigen Politik keine Symbolpolitik, indem sie die epidemische Lage abschaffen.
Ich darf einen kleinen Vorschlag machen. Wir werden das Thema gleich nochmal weiter aufnehmen. Infektionsschutzgesetz, was müsste da möglicherweise noch dran verändert werden oder nicht? Aber da wir jetzt in 10 Minuten schon wieder die Nachrichten haben und Herr Jena aus Frankfurt schon länger in der Leitung wartet, möchte ich Ihnen die Gelegenheit geben, sich kurz einzuschalten, wenn Sie einverstanden sind. Herr Jena, schönen guten Tag.
Guten Tag, Jena aus Frankfurt.
Grüße Sie.
Ich muss allerdings auch noch den Herrn Theurer kurz kommentieren, weil es ist ja überhaupt nicht zu erklären, warum sollen die Bundesländer mehr in der Verantwortung sein, wenn in dieser Situation wie jetzt der Bund keine Handhabe mehr hat. Wie soll das die Bundesländer stärken? Und man kann doch beides machen. Man kann doch den Bundesländern weiter die Möglichkeit geben, noch mehr Maßnahmen nötigenfalls einzuführen und trotzdem die Handhabe des Bundes behalten. Denn wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und die Zahlen sind außer Kontrolle. Und jede Woche sterben in Deutschland heute ungefähr so viele Menschen an Corona wie Verkehrstote in einem Jahr.
Okay, Herr Jena, dieser eine Punkt, den wollen wir gerne beantwortet bekommen von Herrn Theurer.
Ja.
Also das kann ich gerne beantworten. Bei der epidemischen Lage geht es ja um eine Notstandsgesetzgebung ohne Beteiligung der Parlamente. Das wollten wir weghaben. Und wir wollen das regional spezifiziert haben. Und die Bundesländer können auch in Zukunft in Hotspots Kontaktbeschränkungen erlassen. Und sie müssen dann halt auch handeln. 7,5 Wochen nach der Bundestagswahl hatten die Ministerpräsidenten alle Möglichkeiten zu handeln. Sie haben es sehr, sehr spät getan. Und das ist doch eigentlich die Tragödie jetzt. Also kurzum, der Bund hat weiterhin den Ländern die entsprechenden Handlungsmöglichkeiten im neuen Infektionsschutzgesetz eingeräumt.
Frau Klein-Schmeink dazu bitte noch.
Ja, ich glaube, der amtierende Gesundheitsminister hat ja selber vor ein paar Tagen eingestanden, dass die meisten Maßnahmen eigentlich zu spät ergriffen worden sind.
Sie meinen Herrn Spahn?
Und dass er auch unterschätzt hat, dass die Impfkampagne zum Beispiel nicht so vorankommt, wie sie hätte sein sollen. So, das ist der eine Teil. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, und ich persönlich würde sagen, es nützt uns nichts, nur darauf zu gucken, dass wir jetzt dieses Infektionsschutzgesetz haben mit neuen Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, die auch wirken werden. Wo wir aber auch nicht sicher sein können, dass das schon alles ist, was wir machen müssen auf allen Ebenen. Weil wir waren in dieser Situation, die sich jetzt abzeichnet, waren wir noch nicht. Deshalb werden wir sehr genau hingucken müssen, was ist zu tun, was können wir unterstützen. Wahrscheinlich müssen wir beispielsweise jetzt sehr viel daran tun, dass die Kleeblattsysteme, die es verabredet gibt zwischen den Krankenhäusern in den Bundesländern zur Entlastung, zum Abverlegen, dass wir das noch weiter stärken. Wir müssen einfach insgesamt gucken, was können wir noch einbeziehen, um eine Überlastung unseres Gesundheitswesens abzuwenden, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass alle miteinander erkennen, dass sie heute darüber entscheiden, darüber zum Beispiel, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegen, darüber, ob sie entscheiden, sich doch jetzt impfen zu lassen, wie die Entwicklung in den nächsten Wochen aussehen wird. Wenn das ungebremst so weiterlaufen würde, wäre es einfach ein Problem. Und da müssen wir alle miteinander schauen, dass wir da den Hebel umlegen. Alles andere wird uns tatsächlich ein ganz, ganz schwieriges Weihnachten.
Sicherlich nochmal ein wichtiger Aspekt, Frau Klein-Schmeinke. Wir gehen zurück aber zu Herrn Jener nach Frankfurt am Main, denn das war ja nur der erste Punkt. Im zweiten dürfen Sie auch noch.
Genau, es geht vor allem ja darum, wir müssen ins Auge fassen, dass durch die Impfungen, die es gegeben hat, durch den Impffortschritt, mit dieser Begründung unserer Impfungen wurde die Inzidenz steigen gelassen. Herr Spahn hat gesagt, 200 ist das neue 50 wegen der Impfquote. Die Inzidenz hat ausgedient wegen der Impfquote. Die epidemische Lage kann auslaufen wegen der Impfquote. Das heißt, faktisch ist heute bei dieser Rechtslage die Impfung ein Freund des Virus, weil nämlich wegen der Impfungen lässt man die Inzidenzen steigen. Und das ist der Sündenfall. Das ist der Fehler von der Corona-Politik in diesem Jahr gewesen, dass man nicht gesagt hat, wir nehmen die Impfungen, um damit wie bei Polio oder wie bei den Masern die Krankheit möglichst einzudämmen, sondern die Bundesregierung hat aufgrund der Impfungen die Inzidenzen steigen lassen und gesagt, na, jetzt brauchen wir sie ja nicht mehr. Die Verläufe sind ja milde und das Ergebnis ist, dass wir jetzt genau dieselbe Situation haben wie vor einem Jahr, nur mit allen Problemen einer höheren Inzidenz im Hintergrund.
Mhm. Dankeschön, Herr Jena.
Das ist der Punkt, den wir ändern müssen. Das heißt, die Impfungen ersetzen nicht die Maßnahmen, um die Inzidenz runterzubekommen, sondern die helfen dabei. Und darum geht es.
Okay, Herr Jena, danke Ihnen für diesen interessanten Aspekt. Frau Wagen dazu vielleicht.
Ja,
auf die Inzidenz.
Natürlich, wir haben immer gesagt, wenn wir eine gewisse Impfquote haben und wenn dann diejenigen, die geimpft sind, weniger am Infektionsgeschehen beitragen, muss man da auch reagieren und können die nicht, sage ich mal, mit den Beschränkungen belegt werden wie ungeimpft. Und wir haben natürlich versprochen auch, dass Impfen ein Stück weit Freiheit bringt. Und ich habe es aber vorhin auch schon gesagt, wir haben dann den Punkt verpasst, wo wir dann wieder die Maßnahmen hätten anziehen müssen oder wo es vielleicht an Kontrollen auch gemangelt hat. Wir haben alle 3G genossen, aber es wurde vielleicht nicht mehr so intensiv kontrolliert, wie es hätte sein müssen. Und das ist natürlich zwei Seiten einer Medaille. Ich will jetzt nicht sagen, Herr Jena hat vollkommen recht und man darf trotz Impfung keine Maßnahmen zurückfahren. Man muss es aber vorsichtig machen und man muss, denke ich mal, immer dann auch schauen, dass das, was angemessen ist an Maßnahmen, tatsächlich auch umgesetzt und kontrolliert ist. Und da, denke ich mal, waren wir vielleicht etwas zu leichtsinnig die letzten Monate und haben dann eben jetzt auch zu spät angefangen, die Boosterimpfung zu intensivieren.
Michael Theurer von der FDP, ist es so, wie unser Hörer Herr Jena gerade gesagt hat, dass es ein großer Fehler war, nicht mehr so richtig auf die Inzidenzen zu schauen, weil ja ein Teil der Bevölkerung geimpft ist?
Nee, das sehe ich nicht so, denn wir sind der Meinung, dass neben der Inzidenz eben auch die Auslastung der Intensivbettkapazitäten in den Blick genommen werden muss. Der Index ist ja auch angepasst worden und es sollte nicht aus dem Auge verloren werden, dass eben die Impfung wirkt, dass die Impfung schützt vor einer schweren Erkrankung und Impfdurchbrüche sind da kein Argument dagegen. Es war klar, dass es Impfdurchbrüche geben wird. Was allerdings unbekannt war oder was man gehofft hat, dass es nicht eintritt, ist, dass Geimpfte ansteckend sein können. Deshalb brauchen wir eben flächendeckend auch Tests. Und Fakt ist, 2/3 der Intensivbetten sind durch Ungeimpfte belegt. Vor dem Hintergrund nochmal Jahreswerbeappell, lassen Sie sich impfen.
Frau Klein-Schmeinke, war das ein Fehler, diesen Fokus wegzuziehen von den Inzidenzen?
Es ist schon in den Debatten im Sommer auch von uns immer wieder angemerkt worden, wir brauchen beides. Wir müssen hinschauen zu den Inzidenzen, weil sie sehr schnell und aktuell den Stand wiedergeben, während die Hospitalisierungsrate, so wie sie jetzt in Deutschland erfasst wird, ist sehr, sehr ungenau, sehr, sehr nachlaufend. Zum Teil sind ja Meldungen, gehen von vor 3 Wochen erst in diesen einen Index ein. Da müssen wir nachsteuern. Wir haben im Übrigen als Berichterstatter auch den Auftrag gegeben, dass wir schauen wollen und Hinweise haben wollen, wie wir ihn verbessern können. Das ist das Nächste, was wir mit auch in Angriff nehmen werden, damit wir sehr viel aktueller damit umgehen können. Aber wir müssen jetzt schlichtweg sehen, selbst der unzulänglich erhobene Wert zeigt ja deutlich, dass wir etliche Bundesländer haben, wo wir einfach am Limit sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den gesamten Instrumentenkasten zum Einsatz bringen, um wirklich dann einen Rückgang der Inzidenz hinzubekommen.
Und da schauen wir nach den Nachrichten weiter, was da nötig ist. Henning Martens hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt uns, ja, ein solcher Lockdown für Ungeimpfte ist nötig und gleichzeitig spalterisch. Ich möchte nicht mit Ungeimpften zusammenkommen. Das ist die Meinung von Henning Martens. Unser Hörer namens Rolf schreibt uns, ich frage mich, wie lange es noch dauert, dass es einen Aufstand der Geimpften geben wird. Denn wir haben jetzt mit Einschränkungen zu leben wegen der Pandemie der Ungeimpften. Und Markus Gickler hat uns ebenfalls eine E-Mail geschrieben. Zitat, die Frage ist doch, wie wir gemeinsam durch die Pandemie kommen. Mit Impfungen wäre es für uns in Deutschland möglich gewesen, das zeigen Spanien und Portugal. Die Chance ist für die vierte Welle vertan, da es leider jetzt kurzfristig nicht mehr möglich ist, alle Ungeimpften zeitnah zu impfen. Deswegen sehe ich gar keine andere Möglichkeit, als einen Lockdown für Ungeimpfte durchzusetzen. Die Meinung von Markus Gickler. Und aus Göttingen, aus Niedersachsen also, ruft uns unser Hörer Herr Strübig an. Schönen guten Morgen, Herr Strübig. Wie ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Guten Morgen in die Runde. Ich habe vielleicht die etwas seltsame Meinung, aber ich bin sehr für einen Lockdown, bin geimpft, aber ich halte das für einen strategisch sinnvollen Schritt.
Ein Lockdown, der wie aussehen soll, aus Ihrer Sicht? Soll der jetzt dann für Ungeimpfte gelten oder für die gesamte Gesellschaft wie in Österreich?
Ich denke, er sollte für uns alle gelten. Im Prinzip kollektive Betriebsferien, sage ich mal, für 2 bis 4 Wochen. Weil das Problem sind nicht die Geimpften oder Ungeimpften. Das Problem ist das Virus. Mhm. Und das Virus ist unter uns, wenn wir geimpft sind. Und es wird mutieren. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dann in irgendein Virusmutante hineinkommen, die dann gravierende Folgen mit sich bringt, die wir dann überhaupt nicht mehr beherrschen können. Also macht es für mich viel mehr Sinn, dass ich sage, ich dämme den Virus ein, statt nur auf das Impfen zu setzen.
Was sagen Sie den Leuten, die sagen, ich habe mich ebenfalls impfen lassen und sehe es überhaupt gar nicht ein, in Lockdown zu gehen, nur weil es so viele Leute gibt, die das nicht einsehen, sich impfen zu lassen?
Ich glaube, man muss öfter kommunizieren, dass die Gefahr das Virus ist. Wir reden nicht über diese Gefahr des Virus, sondern wir reden nur über die Frage dessen, ob wir geimpft sind oder nicht. Und all diejenigen, die geimpft sind und sagen, ich möchte keinen Lockdown haben, denen würde ich sagen, ja, gerne, dass sie sich geimpft haben. Das ist gut. Das bewahrt sie davor, dass sie einen großen Schaden erleiden. Das bewahrt die Krankenhäuser davor, dass die überlastet werden. Aber das schafft das Problem des Virus nicht aus der Welt. Das Virus ist die tödliche Gefahr, gegen die wir uns gemeinsam stemmen müssen. Und das geht nicht dadurch, dass wir uns impfen lassen, weil das Virus immer noch da ist. Und solange das Virus da ist, wird es mutieren und es wird uns töten.
Herr Strübig,
wir hängen ja an dem Problem, dass wir jetzt wegen dem Lockdown so ein Gezeter machen, weil wir Leute wählen, die unfähig sind, seit Beginn der Pandemie einen solchen Betriebslockdown, also eine kollektive Betriebsferien für 14 Tage, 2 Wochen, 4 Wochen mal durchzuorganisieren und dann hätten wir das für ein halbes Jahr garantiert aus der Welt.
Und die ganzen Kollateralschäden, was die Schulen angeht, was die Kinder und Jugendlichen angeht? Was ist damit?
Das wäre ja kein Thema gewesen. Wenn wir da das nur 2 bis 4 Wochen machen müssen, dann hätten die alle wieder in die Schule gehen können, ganz normal ohne Maske. Wir hätten uns währenddessen impfen lassen können, wir hätten alle Aufklärung betreiben müssen, wir hätten diesen ganzen Stress nicht gehabt. Weil einfach am Anfang der Pandemie so ein Wischiwaschi-Lockdown gekommen ist, wo wir dann nachher uns alle infizieren konnten, die Explosionen sind. Was wir nicht verhindern können, ist die Dynamik einer Epidemie. eine Pandemie. Es ist eine logarithmische Veranstaltung. Das heißt, es geht langsam los und irgendwann bricht das nach oben aus.
Exponentielles Wachstum. Ja. Herr Strübig, ich danke Ihnen für Ihren Einwurf. Aus Göttingen möchte ich gerne in die Runde reingeben. Frau Klein-Schmeink von Bündnis 90 Die Grünen. Reden wir zu sehr über die Geimpften und Nicht-Geimpften? Ist nicht das Virus der Gegner? Brauchen wir einen kompletten Lockdown für alle?
Natürlich ist das Virus ein Gegner und wir müssen alle damit umgehen. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich geimpft, geboostert bin oder gar nicht geimpft bin. Und das können Sie ja in den Bundesländern sehr, sehr deutlich sehen. Da, wo wir eine sehr hohe Ungeimpftenrate haben, da haben wir auch die sehr, sehr hohen Inzidenzen, während wir in anderen Bundesländern mit einer sehr hohen Impfrate eben sehr, sehr moderate Belegungen auch der Krankenhäuser sehen. Nehmen Sie Bremen, nehmen Sie Schleswig-Holstein, nehmen Sie meine Heimatstadt, wo wir nahezu eine Herdenimmunität schon Ende September hatten und deshalb auch sehr moderate Inzidenzzahlen. Und das zeigt einfach, wir müssen unterschiedlich damit umgehen, weil natürlich ist es auch so ein genereller Lockdown. Der bedeutet unglaublich viele Nebenwirkungen, nämlich gerade bei den Selbstständigen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Künstlern und so weiter, wo wir einfach sehen, da werden Existenzen zerstört. Da werden Menschen, deshalb kommen sie in eine psychische Krise. Wir haben einen massiven Anstieg dort. Wir haben viele, viele Kinder und Jugendliche, die wirklich leiden unter den Folgen eines Lockdowns und da auch unter den Schulschließungen. Das zeigen uns ja alle Daten sehr, sehr, sehr deutlich. Und deshalb müssen wir differenziert umgehen. Aber wir müssen natürlich auch sehr genau schauen, in welcher Situation ist eine Region. Und wenn Sie jetzt in Bayern Landkreise haben mit 1600er Inzidenz, weltweit auf Platz 4 liegt Bayern, dann muss man sagen, da braucht man andere Instrumente, um überhaupt der Situation Herr zu werden. Da hat man zu lange zugewartet. Und da werden wahrscheinlich lokale Kontaktbeschränkungen einfach nicht vermeidbar sein. Und das wird ja jetzt auch angegangen, aber eben ausgesprochen schwer.
Michael Theurer von der FDP. Ich würde gerne den anderen Diskutanten auch die Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern. Michael Theurer, unser Hörer, Herr Strübig, hat gerade vorgeschlagen, nicht so sehr auf die Geimpften und Nicht-Geimpften zu schauen. Das Virus ist der Gegner und wir bräuchten einen Lockdown für alle. Sie waren kurz aus der Leitung draußen, deswegen fasse ich es nochmal gern zusammen. In Österreich gibt es ja einen Lockdown für alle ab heute. Das Infektionsschutzgesetz in Deutschland, das schließt das aus, aber Gesundheitsminister Jens Spahn schließt ihn nicht mehr komplett aus. Schließen Sie den aus, einen Lockdown für alle?
Ich schließe den nicht aus, aber ich hoffe, dass es gelingt, ihn abzuwenden. Und was Frau Kollegin Klein-Schmeink gerade gesagt hat, ist zentral. Es gibt eben Regionen in Deutschland, Schleswig-Holstein als Beispiel, aber auch die Stadt Münster und andere, in denen die Impfquote höher ist, in denen auch die Tests funktionieren, Stichwort Tübingen. Und wir hoffen, dass es eben gelingt, dass der Lockdown, wenn dann überhaupt nur in den Hotspots angewendet werden muss. Der Gedanke des Hörers finde ich aber richtig, dass wir uns aufs Virus konzentrieren. Das Virus lässt sich eben auch nicht alleine durch Paragraphen bekämpfen, sondern durch technologische Intelligenz, also Impfen, aber auch Luftfilter und natürlich auch Abstand halten und Maske und durch soziale Intelligenz und organisatorische Effizienz. Also ich glaube schon, dass es um einen kollektiven Kraftakt geht, dass wir uns alle epidemiologisch intelligent verhalten und das haben wir offensichtlich nicht. Also ein Abendspaziergang alleine ist kein Infektionsrisiko, deshalb auch keine Ausgangssperre. Aber Ansammlungen, wo wir reingehen, viele Menschen treffen, alkoholisiert, ohne Abstand, das ist eine Katastrophe und das müssen wir aufhören.
Aus Hannover ruft uns unsere nächste Hörerin an, das ist Frau Seidenschnur. Schönen guten Tag, Frau Seidenschnur. Ich glaube, Sie warten auch schon einige Zeit in der Leitung und ich höre aus der Regie, Sie sind Pflegekraft, Sie arbeiten in einem Krankenhaus, richtig?
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, genau. Ich arbeite in der Kinderpflege in Hannover und auch in einer Universitätsklinik und ich hatte vorhin den, ich denke mal, er war Lehrer, irgendwie sowas. Und er hat gesagt, wir machen den Kindern Angst. Er hat noch kein Kind gesehen, was infektiös war.
Sie meinten unseren Hörer, der sagt, er von Angstmache sprach.
Genau.
Ne?
Mhm, ja. Genau. Und das möchte ich einmal revidieren. Wir haben genug Kinder, die Covid-positiv sind. Einjährige, Zweijährige, Dreijährige, Vierjährige, die wirklich schwer Covid-positiv sind. Und genau, die sich halt auch nicht impfen können. Und da komme ich halt auch mal direkt zu meiner Frage, wieso gucken wir denn überhaupt auf die Ungeimpften? Die Ungeimpften haben jetzt nicht wirklich viel Macht, sage ich jetzt mal mehr. Die dürfen nirgendwo mehr hingefühlt. Wir Geimpften, ich bin auch geimpft, tatsächlich, ich darf feiern gehen, ich darf in Clubs gehen, ich darf was trinken gehen. Wir sind diejenigen, die das verbreiten, weil ich muss keine Maske tragen in irgendwelchen Clubs. Ich muss keine Maske tragen, wenn ich in irgendeiner Veranstaltung bin. Und das hatte man auch schon vorhin gesagt, wir können auch den Virus tragen und ich gebe den viel, viel besser und viel schneller weiter in solcher Situation als die Ungeimpften.
Ja, Frau Seidenschnur, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Bleiben Sie bitte gerne am Apparat noch für Rückfragen möglicherweise. Da hatte ich in der Tat auch darauf hingewiesen, dass auch geimpfte Personen natürlich zum Infektionsgeschehen beitragen, wenn auch in geringerem Maßen nach dem, was bekannt ist. Also ist das nicht so wirklich so, Frau Waken, dass wir da, wie auch der ein oder andere Hörer sagt, man greift sich so eine Gruppe raus, nämlich die ungeimpften Menschen, macht die zu Sündenböcken, reißt ein solcher Lockdown für Ungeimpfte, der jetzt demnächst in vielen Regionen stattfindet, reißt das nicht weitere Gräben auf, unnötigerweise?
Also ich glaube nicht, dass wir die Ungeimpften zu Sündenböcken machen. Die Ungeimpften entscheiden sich aber meist bewusst gegen die Impfung und müssen dann eben auch mit den Konsequenzen, aber auch mit der Diskussion darum leben. Es spaltet eben auch insofern, als dass die Ungeimpften sagen, nein, wir wollen nicht uns daran beteiligen, die Pandemie am effektivsten zu bekämpfen, indem wir uns alle impfen lassen. Ich glaube aber Aufgabe von uns allen, Aufgabe der Politik ist es schon, immer wieder auf diese Menschen auch zuzugehen, Vorurteile abzubauen.
Aber Frau Waken, würden Sie denn bestreiten, dass geimpfte Personen sich auch infizieren können und das Virus weitergeben können?
Nein, das habe ich ja gar nicht bestritten. Natürlich können auch geimpfte Personen sich infizieren, das Virus weitergeben. Und scheinbar ist es ja auch so, dass bei Geimpften oft die Schnelltests erst später anschlagen und dann einen positiven Nachweis erbringen als bei Ungeimpften. Also all das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Aber die Zahlen zeigen eben schon, dass die Geimpften wesentlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen, wesentlich weniger sich anstecken, wesentlich weniger ins Krankenhaus und stationär behandelt werden müssen. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Gleichwohl hat die Dame natürlich recht. Es gibt Situationen, abends beim Restaurantbesuch, im Club, wo ich natürlich auch als Ungeimpfter unentdeckt dann meine Mitmenschen anstecken kann. Und das muss man sehr genau beobachten. 2G Plus hilft da sicherlich zum einen. Und wo das eben auch nicht hilft, müssen einfach auch die Bundesländer weiterhin die Möglichkeit haben, Restaurants, Clubs, Kneipen, große Veranstaltungen zu schließen bzw. untersagen zu können. Und die Möglichkeit haben sie eben dann nur noch unzureichend. Und deswegen bin ich aber auch froh, dass die jetzigen Maßnahmen ja nochmal evaluiert werden sollen, weil wir das eben ganz genau im Blick behalten müssen bei Geimpften und bei Ungeimpften.
Frau Kleinschmeink, ein Lockdown für Ungeimpfte, reißt der nicht weitere Gräben auf, weil eben auch geimpfte Menschen sich infizieren können und andere anstecken können?
Frau Waken hat da das Richtige gesagt. Es ist sehr, sehr klar, dass Ungeimpfte sehr deutlich erstens von schweren Verläufen betroffen sind, aber eben auch zum Infektionsgeschehen beitragen. Gleichwohl stimmt es, dass Geimpfte möglichst sich auch täglich testen sollten, wenn sie in Innenräumen sich viel bewegen und so weiter, um eben jetzt aus dieser doch sehr, sehr vehementen Inzidenz auch rauszukommen. Insofern gilt beides, aber letztendlich muss jeder Ungeimpfte für sich natürlich auch klar haben, es ist eine persönliche Entscheidung. Die Folgen dieser persönlichen Entscheidung kann man aber nicht einfach der gesamten Gesellschaft überhelfen, dass die dann gleichzeitig schaut, was können wir machen, um adäquat mit Schutzmaßnahmen umgehen zu können und gleichzeitig das öffentliche Leben nicht vollständig wieder einschränken zu müssen. Das ist, finde ich, logisch. Wir müssen jetzt schauen, wo kommen wir hin jetzt in den nächsten 2 Wochen. Da müssen wir an allen Ecken und Kanten schauen, wie können wir Inzidenzen und Infektionsgeschehen eindämmen.
Frau Seidenschnur aus Hannover, möchten Sie nochmal darauf reagieren?
Ich habe zusätzlich noch mal eine Frage. Ich habe auch jemanden, der ungeimpft ist in der Familie, sogar mehrere. Und ich bin tatsächlich mit Moderna geimpft. Und wieso sollten sich Menschen impfen lassen, wo jetzt erst rauskommt, oh, Moderna darf man erst ab 30 impfen lassen. Oh, das AstraZeneca wirkt gar nicht so gut. Und oh, wir haben den Wirkstoff danach gerichtet oder aufgebaut für den Virus aus England und der jetzt eigentlich gar nicht mehr so wirklich wirkbar ist. Das ist jetzt die Frage, wo sind die Studien dazu, wo man den Ungeimpften sagen kann, hey, guck mal, das und das könnte passieren in 10 Jahren, wenn sie sich jetzt damit impfen lassen.
Okay, Frau Solanschuh, ich glaube, die Frage ist angekommen, gebe ich gerne in die Runde. Herr Theurer vielleicht dazu. Gerne.
Ja, also ich bin Volkswirt und kein Virologe, aber so wie ich es verstanden habe, müssen wir zunächst mal dankbar sein, dass wir Impfstoffe haben, die wirken. AstraZeneca wirkt eben auch und Moderna wirkt auch. Die Studien, die Langzeitstudien fehlen. Das ist ja auch eine generelle Kritik an den Impfstoffen. Aber ich glaube, politisch muss man ganz klar sagen, wir haben nichts Besseres als die Impfstoffe, die wir haben und sind wir froh, dass die wirken. Es könnte uns nämlich auch noch passieren, dass eine sogenannte Escape-Mutation entsteht. Ein Hörer hat vorher darauf hingewiesen, dass praktisch das Virus gar nicht mehr von den Impfstoffen erfasst wird. Das wollen wir nicht hoffen. Und die Impfstoffhersteller versichern uns, dass sie jetzt nachschärfen und auch die neuen Varianten einbeziehen, sodass wir dann aktualisierte Impfstoffe bekommen. Und wir werden wahrscheinlich die nächsten Jahre uns boostern lassen müssen. Vielleicht nicht jedes Jahr, weil der Booster führt dazu, die Auffrischimpfung, dass dann der Schutz länger hält als jetzt nur ein paar Monate. Das ist jedenfalls der Stand der Wissenschaft. Aber die Wissenschaftler können auch nicht in die Zukunft blicken. Sind wir froh, dass wir überhaupt Impfstoffe haben.
Frau Waken, Frau Kleinschmeink, möchten Sie da ergänzen zu der Frage, warum sollen sich Leute impfen lassen, obwohl noch gar nicht so richtig klar ist oder immer wieder neue Erkenntnisse kommen über die Wirkungsweise und möglicherweise auch Gefahren von einzelnen Impfstoffen?
Ich würde ganz deutlich immer auf die Zahlen in den Krankenhäusern verweisen, die und auch die der Wissenschaft, die eindeutig zeigen, dass die Anzahl derer, die ungeimpft sind und einen schweren Verlauf haben, einfach sehr, sehr groß ist. Und insofern ist das Impfen der beste Schutz, den wir zur Verfügung haben. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es eine Impfung gibt, die dann insgesamt uns lebenslang einen Schutz gibt. Das gibt es aber derzeit noch nicht. Aber wir haben gesehen, dass wir sehr, sehr wirksame Instrumente haben. In anderen Bereichen von Impfungen kennen wir das auch, dass man Auffrischungsimpfungen braucht. Wir sehen deutlich, das schützt und führt auch dazu, dass wir insgesamt das Gesundheitswesen nicht so stark belasten müssen.
Mhm. Schönen Dank für diese Reaktion. Und aus Erfurt möchte ich noch einen Hörer in die Diskussion mit reinnehmen. Das ist Herr Stolp. Schönen guten Tag. Was ist Ihre Meinung?
Einen recht schönen guten Morgen. Ich verfolge ja jetzt diese knapp 90 Minuten schon am Radio. Und hier zeigt sich eigentlich wieder so ein Grundproblem, dass wir immer so einzelne Sachen rausnehmen und das zu diskutieren. Und warum diskutiert man eigentlich jetzt so explizit diesen ganzen Prozess der Aufimpfung und Nachimpfungen? Und da ist vor allen Dingen die Politik gefragt und oder die Politiker. Und mir ist vor 3 Tagen ein Zitat von Walter Scheel unter die Augen gekommen. Und der hat mal gesagt, es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. Das heißt, wir lassen uns von einigen, von kleineren Bevölkerungsgruppen hier treiben und eine Diskussion aufzwingen, die sich einzelne Fakten rausnehmen. Ja, das Recht auf Freiheit, das ist ein Halbsatz vom Artikel 2. Aber die zweite Hälfte erwähnen Sie dann nicht, dass wir ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben. Das heißt, wir lassen uns, und ich habe so den Eindruck, dass zu viele Politikerinnen Angst vor den Querdenkern und so weiter haben und die alle immer noch überzeugen wollen. Und wenn ich 2 Jahre nach der Pandemiebeginn dann immer noch PolitikerInnen höre, die dann sagen, wir müssen alle überzeugen und wir müssen sie abholen. Nee. Ja, es gibt so viele Informationen. Und bei der Apotheke zum Beispiel habe ich jetzt ein kleines Buch entdeckt, das Impfbuch für alle, kostenlos. Dann stehen die Fakten vom RKI drin, mit Ergänzung vom Hirschhausen. Das heißt also, jeder kann sich informieren. Und wir sollten uns nicht so viel Zeit nehmen, das klein-klein zu diskutieren.
Ich glaube, Ihr Appell ist angekommen, Herr Stolp. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Erfurt. Ich möchte jetzt die letzten 4 Minuten noch nutzen, um ein Thema noch anzusprechen, das wir jetzt noch nicht so andiskutiert hatten. In Österreich wird eine Impfpflicht für das kommende Jahr geplant. Und zwar eine Impfpflicht für alle, nicht für besondere Berufsgruppen oder besondere Einrichtungen, sondern eine Impfpflicht für alle. Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat jetzt dieser Tage gesagt, da werden wir wohl nicht drum rumkommen. Und auch Daniel Günther aus Schleswig-Holstein zeigt sich dafür offen. War es ein Fehler, am Anfang direkt auszuschließen, dass es eine allgemeine Impfpflicht geben könnte? Michael Theurer.
Also die Impfpflicht stößt auf massive verfassungsrechtliche Bedenken, weil das ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sein kann. Wir lehnen sie deshalb auch ab. Wir schließen allerdings eine Impfnachweispflicht für bestimmte Hochrisikobereiche in Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht aus. Das wird gerade intensiv geprüft. Ich glaube, es war kein Fehler, sondern es war ein Fehler, dass man nicht proaktiver auf die Menschen zugegangen ist. Ich habe Spanien erwähnt, da wurden alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen zu Impfterminen. Da wurde niederschwellig geimpft, auch am Strand. Die haben eine deutlich höhere Impfquote, auch Portugal hat es. Und jetzt über eine Impfpflicht zu diskutieren, hilft uns nicht wirklich weiter, sondern wir sollten jetzt darauf uns alle Kräfte konzentrieren, die Ungeimpften zur Impfung zu bewegen, durch eine Direktansprache. Und da können alle mithelfen.
Nina Wagen von der CDU.
Das lässt sich wahrscheinlich erst rückblickend dann tatsächlich beurteilen, ob es ein Fehler war oder nicht. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir sie nicht mehr ausschließen können für die Zukunft und bin auch der Meinung, dass sie verfassungskonform auszugestalten sein kann.
Also Sie wären dafür?
Ich glaube, ich bin auf jeden Fall dafür, sie nicht auszuschließen und kann sie auch nicht ausschließen und bin auch dafür, das sorgsam zu prüfen, wenn die Lage sich jetzt nicht durch die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, auch bessert. Und ich glaube, in Spanien und in Portugal gibt es eine sehr große Bereitschaft zum Impfen, weil man dort auch sehr, sehr viel durchgemacht hat. Da gab es wesentlich weniger Diskussionen als auch bei uns im Land. Und deswegen kann man das vielleicht auch nicht so vergleichen. Ich fand es keinen Fehler, die Impfpflicht am Anfang auszuschließen, weil ich sehr auf die Eigenverantwortung auch gesetzt habe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man es nicht mehr ausschließen.
Frau Kleinschmank?
Ich finde die Debatte sehr, sehr wichtig. Wir wissen jetzt, in der vierten Welle kann uns eine allgemeine Impfpflicht nicht mehr helfen. Das wird für das nächste Jahr, um eine fünfte Welle zu vermeiden, falls sich nicht genügend Menschen haben impfen lassen, wieder auf die Tagesordnung kommen. Gleichzeitig muss man auch wissen, neben den verfassungsrechtlichen Bedenken gibt es einfach das Technische. Wie mache ich das eigentlich? Wo ich im Moment sagen würde, wir brauchen eine andere Diskussion, nämlich wirksame Hebel, die uns jetzt helfen und gleichzeitig insgesamt das gesellschaftliche Klima und die Diskussion weiterführen, wo es darum geht, was ist die Grenze der Freiheit des Einzelnen und was ist das, wie wir gemeinschaftlich mit einer solchen kritischen Situation umgehen können.
Und da geht es auch darum, um Kontaktreduzierung. Die Virologin Frau Protzer hat heute früh da auch noch darauf hingewiesen, da kann jeder seinen eigenen Anteil zu leisten, die eigenen Kontakte ein bisschen einzuschränken. Frau Kleinschmeink, ganz kurz noch.
Genau, das sehe ich genauso. Jetzt in dieser Situation wird es darum gehen, dass jeder sehr genau prüft, wo treffe ich mich, mit wem treffe ich mich. Ist es klar, zum Beispiel draußen zu sein und nicht drinnen? Also wir können an vielen, vielen Stellen dazu beitragen, die Inzidenz zurückzufahren. Und das kann jeder einzeln tun. Und es geht darum, zu respektieren die neuen Instrumente 2G, 2G Plus und 3G, damit sie auch wirken können.
Lockdown für Ungeimpfte, nötig oder spalterisch, darüber haben wir hier am Montag früh im Deutschlandfunk diskutiert. Sicherlich nicht zum letzten Mal innerhalb des kommenden Winters. Wir haben diskutiert mit Maria Kleinschmeink von Bündnis 90 Die Grünen, mit Michael Theurer von der FDP und mit Nina Wagen von der CDU. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diese engagierte Diskussion. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Mitdiskutieren und fürs Fragenstellen. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch den Tag.